Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Mein Name ist Boris Rogosch und in dieser Episode begrüße ich Brian Beusen, den Naturburschen, Outdoor-Koch und Lebenskünstler, der gerade mit seinem neuen Restaurantkonzept Wild Scandinavian Cooking auf einem Hausboot in der Hafen City angedockt hat. Hier wird Outdoor-Küche zelebriert und er zeigt uns, wie man mal soeben einen 171 Kilogramm schweren Heilbutt auf der Terrasse zerlegt. Also, es ist wild geworden in der Hafen City mit diesem neuen Restaurant. Und was Brian Beusen sonst noch so treibt, wie er zum Kochen gekommen ist und was er vor seiner kochenden Karriere gemacht hat, das erfahren wir in dieser Episode. Ich wünsche jetzt gleich ganz viel Spaß. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken. Viel Spaß mit Brian Beusen. Vor mir sitzt der, ich darf nicht sagen, der verrückte Däne, ich sag's trotzdem. Brian Beusen, moin.
Moin, danke für die Einladung.
Und gleich die Einführung hier mit verrückter Däne. Findest du gar nicht so gut, ne?
Nee, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ich mag das irgendwie nicht. Ich finde mich nicht verrückt.
Also. Nee. Wie würdest du dich denn beschreiben? Verrückter Däne ist auch eigentlich eine bescheuerte Beschreibung, weil es sagt gar nichts über das aus, was du machst. Ne? Aber wenn du dich jetzt so beschreiben müsstest.
Ehrlicher Naturbursche.
Ah, mit dem Hang zum Kochen.
Mit dem Hang zum Kochen,
und ja. Zum Reisen.
Ja, genau. Also, ich bin gerne draußen. Das war als Kind immer so. Und das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so wieder zurückentwickelt, wo ich sage, ey, am liebsten, ich mochte nicht mehr in der Küche stehen, dieses komische Licht und da immer stehen, da drinnen kochen. Das hat mir nicht mehr gefallen. Und gesagt, so, ich gehe wieder da raus, wo es mir am besten gefällt. Und das ist einfach draußen in der Natur.
Wird aber auch so ein bisschen sagen, auch so ein bisschen Lebenskünstler, oder?
Ja.
Also wenn man das mal so zusammenguckt, wenn man sich so eine Kurzvita von dir anguckt, da steht erstmal Surfer, Fotograf, Koch, Weltreisender. Ja. Ich meine, das klingt so für alle, oh, ist das geil, ich will den Job auch haben.
Pass auf, als ich zur Schule ging, so, ich habe die Schule 10. Klasse gemacht und habe gesagt, ey, das kann ich schon alles. Ich mache was anderes.
In Dänemark?
In Dänemark. Ja. Nein, so war es nicht ganz so schlimm. Aber als ich zur Schule ging, habe ich mal, ich glaube, ich war 10 oder 12, habe ich von Charles Dixon ein Lied, so ein Gedicht vortragen müssen. Und das hat mich so begeistert. Und das hieß, denen gehört die Welt, die herausziehen, um sie zu erobern, bewaffnet mit guter Laune und Selbstbewusstsein. Und das wurde zu meinem Lebensmotto. Ich habe gesagt, ey, was soll ich jetzt hier rumsitzen?
Aber das wusstest du damals noch nicht, oder hast du gesagt, das bin ich?
Nein, aber das war so mein Ding. Ich wollte halb raus und ich hatte nie Angst davor, neue Herausforderungen anzunehmen. Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Also ich bin jetzt 50 und ich weiß immer noch nicht, was ich werden will.
Und eins brauchst du, glaube ich, nicht, ne? Netz mit doppeltem Boden, das, oder?
Nein.
So Absicherung?
Nein, es gibt keinen Plan B. Wenn, dann ist es die Plan A und das wird dann auch durchgezogen.
Okay.
So, ich glaube einfach, man muss an sich selbst glauben. Wenn du unbedingt ein Haus in Malibu haben willst, ja, dann musst du dir das auch jeden Tag vorstellen.
Okay.
Weil dann dein Geist und dein Körper alleine dafür sorgt, dass es halt auch passiert.
Einmal gesagt, bringt gar nichts, aber du musst es quasi mantraartig runterbeten.
Genau. Ja? Ja. Wenn du, deswegen glaube ich, man kann Berge versetzen mit seinem eigenen Geist. Wenn du wirklich an was glaubst und wenn du wirklich was willst, dann kannst du es auch schaffen.
Was sind denn deine aktuellen Berge, die du versetzt hast?
Ja, ich glaube,
dass du ohne einen Weg unterwegs bist, war ja schwer, dich hier zu kriegen. Jetzt bist du gerade mal ein paar Tage in Hamburg.
Ja, das muss ich sagen, da leidet die Familie natürlich auch sehr runter. Nach Corona haben wir eine neue Tür geöffnet, Laden geschlossen und mittlerweile kochen wir auf der ganzen Welt, machen Pop-Up-Restaurants und ob es jetzt 5 Tage ist oder 3 Monate, sind wir vom Norden, Lappland im Winter bis Sardinien, Süden, Japan jetzt und machen halt Outdoor-Cooking. Also wenn ein Feuer irgendwo aufgebaut werden kann oder gemacht werden kann, dann sind wir dabei und dann wird gekocht.
Also du hast ja in Hamburg ein Restaurant gehabt,
ne? Genau, das Brian Steak & Lobster in der Milchstraße.
Und das hast du irgendwie, glaube ich, 7 Jahre betrieben oder 8 Jahre? Oder?
Ja, genau.
Ja. Und das ist dann Corona-bedingt irgendwie...
Genau,
ja.
Haben wir eine richtige Klatsche gekriegt und dann ging es einfach nicht mehr und musste dann zumachen, leider.
Und dann hast du gesagt, ich ziehe jetzt in die Welt raus. Aber das sind ja so unterschiedliche Orte, die du jetzt eben schon mal genannt hast. Was kocht man denn da? Und muss ich mir das vorstellen, dass du da am Grill stehst und so ein bisschen Barbecue machst oder... Ist das eine richtige Show?
Ja, ich würde sagen, wenn wir kochen, dann ist es schon ein Mix aus Barbecue und Live-Cooking, Entertainment dabei. Weil es ist ja leider so in unser Gen, also bei mir ist es so, wenn ich ein Feuer mache und ich entweder ein Tier erlegt habe oder einen Fisch gefangen habe in dem Sinne und dann das direkt am gleichen Moment kochst danach, dann bin ich eigentlich meiner Ahnen so nah, wie ich sie noch nie sein könnte. Ich fühle mir den sehr nah, ich spüre das. Und ich glaube, das steckt auch in vielen von uns drin. Sobald wir ein Feuer sehen, dieses Coziness bekommt, dann wollen alle hin. Ja? Alle wollen am Feuer sitzen, Marshmallows grillen, ja, ein Bier trinken. Das lieben wir. Das steckt einfach in uns drin. Das zieht uns magisch an.
Sind ja auch die schönsten Kindheitserlebnisse, ne?
Ja.
Oder? Die man so hat am Feuer. Also das, genau. Schon als Kind willst du da irgendwie rumkokeln. Und wenn du da was zu essen rauskriegst, ist das ganz, ganz toll. Schmeckt auch viel besser als alles andere.
Es ist anders, aber es ist einfach so von meiner Kindheit geprägt. Und das habe ich lange vergessen gehabt. Und man war ja... wirklich, ich bin ja damit aufgewachsen, man hat eine Kuh gekauft mit 4 Nachbarn und da wurde die zusammen im Keller geschlachtet und da wurde es auf den verschiedenen Truhen geteilt und das hat man dann gegessen über die Monate hinweg und dann hat man ein Schwein bestellt beim
Bauern. Das war bei euch so?
Das war bei uns so, ja.
Ah, okay.
Also das war, man ging nicht zum Supermarkt und hat einfach irgendwas herausgegriffen. Die meisten Leute gehen ja in den Supermarkt hin und greifen da irgendwann, die wissen gar nicht, wo es herkommt. Ja, das ist Hühnerbrust, aber wie das eigentlich gemacht wird, gesehen okay. wird. So. Und das ist so ein bisschen zu meinem Thema geworden über die Jahre jetzt, wo ich sage, ich möchte gerne den Menschen mal wieder dahin bringen, dass sie wissen, wo das Produkt herkommt, wie das Produkt aussieht, ja, gute Qualität haben, die Tieren soll es gut gegangen sein, vom gerne Bio, vom Bauernhof oder so, diesen Mix daraus, viel mehr lokale Produkte zu benutzen, wenn es geht. Das hat sich wieder für mich so neu entdeckt in den letzten, also gerade ganz stark in der Corona-Pandemie, also weil ich wirklich zurück zu meinen Wurzeln gegangen sind und dieses skandinavische, viel pickeln, süß, sauer miteinander zu vermischen. Also meine Oma, die hat ja wirklich alles gepickelt, ob es selbst die Rosenblätter waren.
Ja?
Die wurden gepickelt und dann kam, damit wurde dann im Winter gegessen. Also wir haben ja Gemüse gegessen, aber süß und salzig.
Das, was es ja auch schon in Schleswig-Holstein gibt, ne? Da fängt es ja schon an.
Ja.
Dann nennen wir das ja Broken Sylt. Also gebrochene Süße.
Okay.
Weil das so Birnenbohnen und Speck gibt es ja hier auch schon.
Ja.
Und Schleswig-Holstein war ja lange dänisch auch. Also wir sind ja auch bisschen Skandinavier. Dann dürfen wir auch Skandinavier sein. Aber sag mal, dieser Begriff, ist das dein Begriff? Hast du den kreiert? Wild Scandinavian Cooking? Ist das so deine Wortkombination?
Das habe ich für mich kreiert, ja.
Hey, er hat es auf dem Unterarm, könnt ihr jetzt nicht sehen.
Nein, das war einfach, weil klar, es gibt Nordic Cuisine, was so, ich sag mal, vor 15 Jahren durch Noma und so ja. passiert ist, wo man gesagt, also es geht ja hier auch wieder um die Elemente Feuer, Wasser, Luft und das Kochen halt die Natur mehr auf den Teller zu bringen. Wir gehen raus in der Natur. Ich versuche natürlich, ich koche, ob es mit Birkenstämme sind oder so. Also wir kochen schon mit Tannennadeln, versuche alles, was um die meine Umgebung mit in das Essen reinzubringen, was da halt gerade gepasst wird. Und das hat Noma damals, also diese Nordic Cuisine, halt echt super gut entwickelt. Alle gucken mittlerweile, ob es jetzt Norwegen, Schweden, Dänemark ist, was machen da die Köche. Ja, und das haben wir umgedreht und haben das rausgenommen in der Natur und gesagt, hey, wir wollen auch High-End-Küche machen mit guten Produkten und dann draußen in der Natur. Und deswegen Wild und Scandinavian, weil das eigentlich übergreifend ist, wo wir auch uns sind, ist meine Heimat und ja, und dann das Kochen.
Ein bisschen kommt da bei euch auch immer der Wikinger raus, ne?
Ja.
Ich war neulich am Limfjord. Auf Livö.
Livö,
ja. Ja. Kennst du
bei Jesper?
Ja, bei Jesper.
Ja, Quatsch, ja.
Der ist ja...
Herrlich. Da gibt es auf YouTube eine Folge,
ja?
Wo wir in genau bei Jesper sind und wo wir zusammen mit ihm kochen. Kannst du dir angucken?
Ja, mache ich. Also ich habe auf jeden Fall, er hat Muscheln gekocht für uns.
Ach, geil.
Mit Blue Cheese und Steinpilzen. Und das habe ich jetzt neulich mit Monika Fuchs gekocht. Die Social Dinner Dame und älteste YouTube-Köchin Deutschlands.
Ja.
Guck mal, so wird es denn euer Wild Scandinavian Cooking weitergetragen. Aber die Folge mit Jesper gucke ich mir an.
Das ist ein herrlicher Typ, sein Lachen alleine. Also der alleine, wenn du sein Lachen hörst, das ist so cool. Also ist ein Erlebnis, mit ihm zu kochen.
Wir sind jetzt schon dabei. Du bist ja extrem viel unterwegs und das nicht nur in Skandinavien.
Ja.
Also du hast ein Pop-Up-Restaurant in Lappland aufgemacht. In Schweden.
Genau,
am Polarkreis. Oder nähe Polarkreis.
Nähe Polarkreis, ja.
Okay.
Ein bisschen südlich vom Polarkreis, aber das ist quasi das südliche Lappland. Quasi in der Nähe, wo die Hauptstadt von den Samen sind.
Okay.
Samen ist das nördliche Volk, was über Schweden, Norwegen, Finnland da oben leben.
Die letzten europäischen Nomaden.
Genau.
Eigentlich. Und die einzigen, die Rentierherden besitzen dürfen, glaube ich, in Skandinavien. Ne?
Genau. Genau. Also es gibt ja keine wilden Rentiere, sondern alle Rentiere, die draußen rumlaufen, gehört irgendein Samen.
Okay.
Es sind 600 Familien.
Ja.
Das da oben betreiben, die ganzen Rentiere haben. Also von daher, also wenn du irgendeinen mal erschießen würdest, dann gehst du
definitiv. Ja, dann habe ich es mit den Samen zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Und ihr kocht da oben?
Wir kochen da oben. Wir haben so ein richtiges Tipi im Wald.
Das Tipi ist das Restaurant?
Genau.
Ah, cool.
Das ist quasi wie eine Holzhütte, aber mit einem Zeltgestell oben drüber. Wir können bis zu 50 Personen da sitzen und alles ist auf offenem Feuer. Wir haben da nur einen kleinen Generator, der ein bisschen Licht generiert. Und dann wird alles, also wirklich, wir kochen alles auf eine Feuerstelle, wie früher. Für 4 Gänge kriegen unsere Gäste, wenn die dann kommen. Und das ist wirklich super cool, weil du wärst rausgeschmissen oben an der Straße, musst dann so wie Hogwarts früher in dem Film da bei Harry mit großen Lampen und so, wärst du dann runterbegleitet durch den Wald, musst du runtergehen und dann kommst du runter zu unserer Feuerstelle und dann unsere kleine Hütte. Und ja, dann sitzt sie, also ich will nicht immer verschränken, aber zu 50% der Abendessen, die ich da serviert habe, gehen wir nachher raus und dann ist Nordlicht da und alles ist so dunkel und du siehst das und Feuer und du hast einen Drink.
Ja, Brian, das ist so kitschig, das will ich gar nicht sehen.
Das ist brutal, das ist wirklich brutal.
Aber ist das so ein bisschen heile Welt, die sich dir die Menschen wünschen oder so ein bisschen so das Ursprüngliche? Ist das so drin in uns, dass wir diesen Wunsch haben in ganz vielen von uns?
Ja. Und es ist einfach so, offenes Feuer, dieser Rauchgrillgeschmack, der da reinkommt, das finden irgendwie alle irgendwie noch geiler, als wenn es einfach nur mit Butter in der Pfanne gebraten worden ist.
Und du stehst da nicht irgendwie am Hightech-Grill, sondern wirklich über dem
offenen Feuer. Das ist wirklich nur offenes Feuer.
Und was kocht man da so? Was gibt's da so bei euch? Gibt's eine Speisekarte?
Nee. Es ist immer ein 4-Gänge-Menü, das ist immer variiert.
Was die Natur hergibt, oder?
Genau, wir machen viel mit Wurzeln,
ja,
natürlicherweise. Also wir machen so eine Pastinakensuppe,
ja,
da oben. Dann gibt es Rentierfleisch mit Grünkohl und gegrillten Kürbisse. Und
ist super gesund, ne? Rentierfleisch ist super gesund,
ja,
oder?
Und es ist lecker.
Ich esse es so gerne.
Also es ist wirklich, also...
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
Blutpfannkuchen machen wir.
Was für ein Pfannkuchen?
Blutpfannkuchen, so wie die Samen, die blutzen, das Blut von den Rentieren. Wir versuchen auch viel mit dem ganzen Tier zu kochen. Also das ist auch was, eine Sache, die für mich wichtig geworden ist, das ganze Tier zu benutzen und schmoren Rentierherzen, die Zunge zum Beispiel vom Rentier gebalzt oder so und dann als Vorspeisen. Und alle Leute sagen erst, wenn du das denen nicht erzählst, sagen die, ey, lecker.
Geil. Nur häufig darfst du es gar nicht erzählen.
Nee, ne? Darfst du nicht. Das
war nicht. Und was findet ihr im Winter noch im Wald? Ich meine, der Schnee ist wahrscheinlich 2 Meter hoch da oder so.
Ja, du findest nicht viel, aber du findest zum Beispiel das, was die Rentiere auch so. Das ist so Moos, was an den Bäumen wachsen, was runterfällt. Deswegen stehen die meisten eben unter den Tannen und graben im Schnee drin. So, und jetzt kommt die Frage an dir. Du siehst ja immer Rentiere mit Geweihen.
Ja.
Genau. Das heißt, die Santa Claus Rentiere, das sind eigentlich alles Weibchen. Deswegen, die Namen könnten gar nicht dazu passen, weil nur die Weibchen haben die Geweihe im Winter. Die Männchen verlieren die. Ah. Weil die Weibchen, die werden ja im Anfang der Winterzeit werden die trächtig, tragen die brauchen mehr Essen und müssen mehr ihr verteilen. Das heißt, die behalten die Geweihe, so hat die Natur das entwickelt, behalten Geweihe, damit, wenn die Löcher graben, dass sie gegen die Männchen, die eigentlich stärker sind, das Loch verteidigen kann, während sie am Essen ist. Sonst würden die nicht genügend zu fressen bekommen. Finde ich total interessant.
Hier lernt man was. Ja. Hier lernt man richtig was bei uns. Wusste ich auch nicht.
Ja, das wusste ich auch nicht.
Ja. Ich bin schon mal hinter so einem Rentierschlitten auch gefahren. Die sind ja auch eigen, die Tiere. Ne?
Ja.
Die sind ja auch nicht richtig domestizierbar, oder?
Ja. Die sind ein bisschen trottelig.
Eigentlich sind sie blöd, ne?
Nein, das nicht, aber die sind trottelig.
Trottelig finde ich auch schöner.
Süß trottelig.
Ja. Ich habe da hinten auch ein Rentierfell. Kann man eigentlich nur draußen nutzen, ne? Weil sind ja diese Röhrenfälle, Röhrenhaare, die brechen.
Ja.
Und dann hast du alles voll.
Voll, alles voll.
Aber man sitzt da schön dann draußen auch und drinnen wahrscheinlich
genau,
auch.
Genau, draußen graben wir meistens immer so wie so ein kleines Rondell und dann sitzen du auf Rentierfälle draußen und kannst einen Drink nehmen, Feuer und dann drinnen sitzt du auch auf Rentierfällen, alles oder da. Aber was ich eigentlich kurz erzählen wollte, ist, das, was die Rentiere da freigraben, diesen Moos und so, damit kochen wir auch. Also benutzen solche Sachen natürlich auch bei unser Essen. Versuchen das ein bisschen mit zu integrieren auch.
Dann ist es wirklich genauso, wie es auch vor Jahrhunderten war, dann dort in der Gegend. Womit konnte ich arbeiten? Ne? Also mit Eingelegten, mit dem, was man da irgendwie freibuddeln kann.
Ja.
Und mit natürlich Tieren, erlegten Tieren.
Ja.
Gibt es auch Elch?
Ja, ab und zu. Aber es ist Elch ist halt wieder ist gejagt.
Ja.
Das heißt, es ist immer also bedingt, was die Jäger halt finden. Ja. Und oft ist es ja so, dass die es ist immer eine Gemeinschaft. Das heißt, einer schießt eins und da wird es verteilt auf 5, 6 Familien. Mhm. Das heißt, du kommst nicht an so viel Elchfleisch ran, wie wir gerne haben würden. Mhm. Aber Elch ist auch super lecker.
Ja. Von daher. Und fischen könnt ihr dort auch? Also gibt es da
Flüsse? Kannst du auch, da gibt es Flüsse und so, aber jetzt im Winter ist natürlicherweise also Eisangeln angesagt, aber das ist halt wirklich mit Glück, weil die Fische dann halt stehen. Du musst, also die bewegen sich nicht mehr durch die Kälte, das heißt, die stehen irgendwo, das heißt, du musst genau Glück haben eigentlich, da ein Loch zu graben, wo gerade unten drunter ein Fisch steht und da Fische zu fangen. Also manchmal fangen wir was, ist auch witzig, aber eigentlich ist es eher so dieses gemütliche Sitzen, ein bisschen Aquavit trinken und gucken, ob er was beißt, also Geschichten erzählen. Also das Angeln ist meistens eigentlich nebensächlich.
Das ist was anderes, als wenn du jetzt an die Küste fährst. Ne?
Ja.
Also beispielsweise an die norwegische Küste.
Genau.
Da hast du auch schon geangelt, nehme ich an.
Ja. Also in Norwegen sind wir sehr viel unterwegs. War auch letztens unterwegs mit meinem ganzen Team. Wir waren 4 Tage angeln und das Ganze, zurzeit bin ich hier in Hamburg und wir bringen das alles mit, frieren das ein, bringen es mit und unsere Gäste kriegen jetzt den frischen Fisch, den wir quasi, oder den Fisch, den wir quasi selber gefangen haben.
Ja,
nichts Gekauftes.
Cool. Du warst doch auch mal in Kitchen Impossible und die Frau Poletto war bei dir, glaube ich. Die musste nachkochen, ne?
Ja, genau.
Das war in Norwegen, glaube ich,
genau,
oder?
Das war genau da, wo wir waren. Das ist das Salztraum.
Ah, also, mit der größten Strömung
genau,
überhaupt.
Genau, größte Mahlstrom der Welt, der stärkste und das ist unfassbar schön da. Tim hat dann Poletto zu mir geschickt und sollte dann mein Gericht auf offenes Feuer in der Natur nachkochen und wie die Natur so ist, wo ich das gekocht habe, was sie dann gegessen hat, hat die Sonne geschienen, es waren 12 Grad, es war ganz toll. Am nächsten Tag war es, glaube ich, 4 Grad, 5 Grad und es hat gegossen aus allen Ecken. Also die Ärzte wirklich, aber das sieht man auch nicht. Man erahnt nicht in der Folge, das ist ja sowas, was schwer ist einzufangen mit der Kamera, wie sehr und wie schlimm es eigentlich geregnet hat. Und die hat das echt 8 Stunden durchgezogen.
Weil sie
war tapfer, mega. Das war echt cool. Also coole Folge.
Ja, Spaß, ja, ja, ich habe die gesehen. Also man konnte das schon ein bisschen spüren, dass das kalt und windig war und unangenehm und dass sich die Nässe und die Kälte so reinfrisst, ne? So über den Zeitraum. Aber das gehört halt dazu, ne?
Ja. Das ist, ich glaube, das ist ein Erlebnis, die sie mit nach Hause genommen hat für den Rest ihres Lebens auf jeden Fall.
Wenn sie dich jetzt sieht.
Ja. Ob sie wiederkommen da oben, das weiß ich nicht. Nee? Aber sie ist tough, muss man echt sagen. Also ich habe sehr viel Respekt vor ihr gekriegt, also, dass sie das so cool durchgezogen hat.
Du kennst ja sowieso extrem viele Leute, ne? aus der Kochszene. Gut, ihr seid eh alle vernetzt, aber du noch mal ganz besonders. Du warst ja auch in der ZDF-Küchenschlacht als Juror und wusstest nicht, wie es passierte, oder?
Nee, das war eigentlich per Zufall. Ich habe für Dänemark angefangen, so ist überhaupt diese ganze Fernsehgeschichte entstanden. Ich habe angefangen für Dänemark als Reisejournalist quasi durch Dänemark, den Dänemark wieder cool zu machen für die Deutschen. Sind durch Dänemark gereist, habe mit Köchen gekocht und habe dann oder Sachen, Produkten, habe Dänemark erzählt und so weiter. Und dann klingelt irgendwann morgens das Telefon und dann sage ich, ja, kannst du heute einspringen? Und ich sage, oder morgen einspringen. Was ist das? So, ja, kann ich machen. Und am Ende des Telefonats sagt sie, bitte vergesst deine Kochjacke nicht. Ich hatte nicht mal eine.
Du hattest
eine? Ich hatte zu der Zeit nicht mal eine Kochjacke. Jetzt? Also habe ich einen Freund angerufen in Kiel und meinte, ey, du hast doch eine Stickerei. Kannst du mir aber kurz eine Kochjacke sticken? Ich komme die morgen früh abholen. Die
das sollte ja auch professionell aussehen.
Genau, man wollte auch gut aussehen. Und dann bin ich hin, habe die abgeholt und komme dann quasi bei den Jungs in Hamburg an. Und dann fällt mir auf, ich hatte gar keine Schuhe mit. Ich hatte nur meine Flipflops an. Und dann sagt sie, ja, dann geh dann so ins Show. Und das ist dann explodiert, weil ich ging in die Küchenschlacht als Koch, weil ich zu der Zeit ja fast nur in Flipflops rumgelaufen bin, wurde das quasi so ein totaler Hingucker. Und ich musste jedes Mal, wenn ich zu ZDF kam, musste ich immer in Flipflops. Sogar bei Kerners Köche wurde ich eingeladen, zweimal mitzukochen.
Egal welche Jahreszeit,
egal, du kommst in Flipflops. Ja, bitte bring deine Flipflops mit.
Also heute hat er anständiges Schuhwerk dabei. Wobei Flipflops sind ja anständig. Ne? Sind ja salonfähig. Du hast sie salonfähig gemacht.
Genau, so ist es überhaupt gestartet. Und ja, also von Küchenschlacht, Kerners Köche, jetzt bei Chefkoch TV auch. Ich habe eine eigene Show bei D-Max, das heißt Caravan and Cooking.
Genau, da ist ja deine Reiselust dann befriedigt, ne?
Ja.
Oder ist das schon zu viel? Ihr macht ja richtig viel da. Wie viele Länder habt ihr jetzt bereist schon?
18.
18?
Also ein paar von den Ländern haben wir zweimal gemacht. Aber wir haben 18 Folgen jetzt gedreht. Und das ist wirklich cool, weil man natürlich an Orten gekommen ist und Produkten. Und hier geht es wirklich darum, ich bin mit meinem Wohnmobil unterwegs und ich suche Menschen, die Liebe zum Detail, zum coolen Produkten hat. Also die wirklich gut mit ihren Sachen umgeht und damit muss ich dann am Ende kochen. Also ich weiß eigentlich nie vorher richtig, was es halt gibt. Und dann lasse ich mich inspirieren am Ende und dann am Ende koche ich dann im oder draußen oder drumherum um das Camping-Life quasi für meine Gäste mit den Produkten, was ich auch unterwegs gefunden habe.
Du kennst aber teilweise auch die Zutaten noch gar nicht, ne?
Nee, also
du weißt
auch gar nicht, was es gibt. Meistens gehe ich dann in den Supermarkt rein oder muss dann gucken, was der Supermarkt, was der lokale Supermarkt vor Ort dann hergibt. Und mit den Karten muss ich dann irgendwas kreieren.
Ich habe jetzt irgendwie noch mal eine Folge gesehen, ich glaube, Irland. Da kochst du auch mit Seetang.
Ja.
Glaube ich. Und also
da mache ich, also Pork Ribs, also vom Bier, Schokolade und Seetangsoße.
Ja, Leute.
Hört sich total komisch nochmal, an. Ne?
Okay, das lassen wir uns nochmal schön. Also, Bier, Schokolade, Seetang. Ja. Mache ich täglich.
Ja.
Wie kamst du denn darauf?
Wieder aus einer Idee, also wir sind unterwegs und ich bekomme Bier. So, und ich bekomme, also
vom. Du gehst in eine Brauerei und dann geben sie dir ein Bier mit. Und
genau, ich habe mir quasi das Tom Creek, das ist quasi eine Legende in Irland, auf seine Spuren habe ich mich ein bisschen begeben.
Okay.
So, und seine Enkelin, er war so Anfang des 19. Jahrhunderts oder 20. Jahrhunderts, sagt man ja, war er Expedition und hat 1901 und 1904 zum Südpol und hat damals die Leute gerettet und ist zum Nationalhelden geworden, weil er irgendwie, glaube ich, 4 Wochen alleine unterwegs waren, um alle Leute da zu retten damals, durch die Kälte. Auf jeden Fall, seine Enkelin hat eine Bierbrauerei mit seinem Namen, mit dem Bier, und das habe ich mir dann angeguckt und mit denen zusammen gekocht war übrigens, also das sieht ihr auch da drin, ich raste förmlich aus, weil es war so geil. Uraltes Rezept, wirklich so mit den Nacken vom Schaf. Isst keiner mehr, wird zu Hundefutter verarbeitet heute. Ja. Aber sie benutzt es immer noch und kauft das vom Metzger ab und kocht damit so ein Pie quasi. Es war so lecker, unfassbar. Also so ein geiles Rezept, ist richtig ehrliches Soul Food, finde ich fast schon, kann man es nehmen, weil es wirklich für die Seele war. Und sie macht dieses Bier und das musste ich natürlich was integrieren. Dann waren wir auf dem Markt und da gab es halt Algen und ich war auch mit einer, der füttert seine Schweine mit Algen, dadurch muss er die nicht vaccinieren. Die Schweine waren super gesund, lebten draußen. Ah. Tolle, also und das ist genau das, was ich suche. Diese Menschen, die wirklich Lust, die andere Wege gehen, aber darum, es geht darum, dass mein Tier oder das ist den, oder das Gemüse oder so, dass es denen gesund geht, dass es denen gut geht. Ja. So, und da hat halt rausgefunden, durch Algen braucht er die nicht mehr vaccinieren, keine Impfungen machen. Du hast richtig gesehen, die Haut war super schön und denen geht es halt richtig gut. Und von denen habe ich dann halt Rippchen mitbekommen. Und das musste ich dann irgendwie zu irgendwas machen in einen Topf. Ich hatte nur einen Topf dabei.
Also du kochst ja in dem Caravan, genau. Also auf dem Campingkoch.
Genau, in den Caravan, auf dem Campingplatz. Und ich hatte einen großen Topf und habe gedacht, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Da ein geiles Gericht in diesen einen Topf mit den ganzen Ribs und so. Und dann habe ich quasi die Ribs gesteamt auf das Gemüse, quasi Gemüse im Bier unten kochen lassen.
Was für Gemüse packst du da rein?
Da habe ich alles, was groß war. Wurzeln, Zwiebeln, was ich da gefunden habe. Selbst Kartoffeln habe ich da reingepackt, um das quasi alles ein bisschen höher zu stellen. Dann habe ich das quasi mit Bier aufgefüllt. Ah. Dann habe ich die Rippchen hochkantig im Kreisform drumherum gestellt.
Dass sie gar nicht in der Flüssigkeit sind, sondern nur den Dampf kriegen.
Genau. Und dann habe ich Deckel zu und dann habe ich das fast drei Stunden einfach nur kochen lassen. Und aus der Soße, was am Ende das Bier, was noch über war, was durch die ganzen Gemüse die ganze Zeit gekocht hat, da habe ich dann halt Schokolade und dann wollte ich Säure reinpacken quasi. Eigentlich ist eine Barbecue-Soße ja nichts anderes. Ketchup ist süß, wenn die Leute das da rein. Also habe ich gedacht, okay, gut, dann nehme ich Schokolade. Klar, so, stimmt. Und dann habe ich ja die Algen mit reingepackt und so baue ich mir das dann halb im Kopf zusammen und so habe ich dann eine Soße. Die Säure habe ich dann, weil diese Algen sehr säuerlich waren, dann habe ich die als Säure benutzt. Und daraus haben wir dann eine Soße gemacht und das habe ich dann selbst die eine, die war ja TV-Köchin, die dabei sitzt in der Show. Die ist auch ausgeflippt, ne? Sie meint, die hat noch nie sowas Geiles gegessen.
Ja, ich habe das gesehen, das war echt, ne? ja, aber was man dazu noch erzählen muss, sie haben dir auch noch einen Lobster gebracht.
Ja, genau. Ja, das hatten wir auch richtig, weil sie war ja so ein großer Lobster-Fan und das mit irischer Lobster ist ja auch wirklich gut. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann habe ich nochmal schnell die, also das kam ja so zwischendurch reingeworfen, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich die quasi zerteilt und habe die auch nochmal kurz in der Schokoladensoße am Ende nochmal aufgekocht und dann da halt dazu serviert auch noch.
Wie war denn der Lobster? War der schon vorgekocht?
Nein, der war frisch. Die war noch lebendig, wie ich die bekommen habe. Die war noch komplett lebendig und dann haben wir die noch kurz getötet und dann.
Wie macht man das?
Ja, also es gibt verschiedene Methoden. Klar, kochen ist eigentlich das, was man mittlerweile, es gibt ja Orte auch so wie in der Schweiz, da darfst du es ja nicht mal, die darfst ja nur per Druck getötet werden. Wenn wir in der Natur sind, dann wird die halt geteilt, also vom Kopf weg nach vorne.
Okay, das ist wie so ein Einstich beim Fisch.
Genau, Fisch.
Ja. Okay.
Na, das ist der easiest way, da will ich es am schnellsten gehen eigentlich.
Ja. Aber du bist ein Lobster-Fan auch, ne?
Ah ja, ich liebe Lobster. Ja? Lobster, also generell so Seafood finde ich ja mega. Aber Lobster ist so echt so ein Thema geworden auch, weil wir halt wie im Limfjorden da oben, da fahre ich ja raus mit.
Wie sagst Leuten. Du, Limfjord?
Limfjorden.
Okay.
Genau.
Also Limfjord.
Genau, okay. Limfjord, Limfjorden. Und fangen die Lobster selber mit den Händen. Das ist eine Sache, das musst du auch mal in deinem Leben gemacht haben.
Das ist der, aber das ist auch der schwarze Lobster, ne?
Oder? Ja, da oben sind viele von denen ziemlich dunkel oder blau. Ja. Aber das liegt daran, dass es gewissen Algen oder gewisse Sachen, was die normalerweise essen, die da gar nicht bekommen. Ja. Und deswegen entwickelt sich die Farbe anders. Das Tier ist das Gleiche.
Aber wie fängst du den denn mit der Hand?
Ja, das ist halt das, was richtig cool ist. Du kriegst natürlich deine Neopren an und deine Flossen und Gewichte. Und dann hast du eine Boje mit einer langen Schnur und einem Stein. Und du hast meistens einen kleinen Stick dabei, also wie einen kleinen Metallstab. Und dann liegst du bei 3 Meter Tiefe ungefähr und schwimmst raus, wo es halt viele Steine, also viel felsigen Boden ist, weil die sich immer so Höhlen graben unter Steine. Und da tauchst du dann runter und suchst sie dann. Du siehst dann, wie so ein kleiner, schwer zu erklären, aber der behäuft sich oft vor den Höhlen auf so wie so ein kleiner Grabstein aus Schalen und Muscheln davor. Und dann siehst du die Fühler rauskommen.
Also die gehen
genau, die liegen noch draußen.
Bisschen hin und her.
So, das Loch, was sie haben, ist meistens nicht viel größer als wie ein Fußball. So. Und dann schwimmst du runter. Und wenn du dann siehst, dann legst du den Stein ab. Weil die Stein hat ja quasi eine Schnur hoch zu der Boje, die oben ist. Und dann kannst du wieder hochgehen, weil es ist ohne Flasche. Also ich tauche nur mit Schnorcheln. Maske und Schnorchel und Luft anhalten. Und dann gehst du hoch und kannst normal atmen, weil oft ist ja ein bisschen Strömung. Mhm. Wenn du dann wieder runtergehst, würdest du das Loch nicht nochmal finden. Jetzt kannst du an der Schnur zu deinem Stein gehen.
Ah.
Platzierst dich quasi hinter das Loch und dann klopfst du mit dem Stab auf die Höhle drauf.
Wie man das freundlich macht.
Genau. Hallo, tok, tok. Ich bin da. Und dann kommt er raus und grüßt freundlich, hebt die Klauen hoch und sagt, hey, wo bist du? Er sieht mich nicht, weil ich ja hinter der Höhle bin. Und dann musst du den greifen.
Ist in dem auch Moment. Gemein, ne? Fiese Tour. Und
das ist einfach das, was so spannend ist, wenn du Leute das erste Mal raussehen. Weil kriegt der Lobster deine Finger, dann brecht er die. Also es ist immer so.
Das ist wirklich so. Ich wollte gerade sagen, Kampf, also, Mann gegen Mann.
Also ein gesunder, oft ist es ja so, wenn du die bekommst hier in Gastronomie oder die Köche, wenn ich die mit rausnehme, wenn die sehen, die Klauen sind schon lange abgelaufen, die haben lange nichts mehr zu essen bekommen. Es ist eigentlich nicht schön, aber die sind schlapp. Aber eine gesunde Lobster nimmt einfach eine normale Muschel und zerquetscht die mit der Klaue wie eine Tomate.
Und das würde er mit unseren Fingern auch
machen. Das würde er mit den Fingern auch machen. Oh. Aber wenn du das gemacht hast, dann bist du gebrieft und dann hast du die Prüfung bestanden.
Okay, das musst du.
Okay. Das ist einfach was Cooles.
Ich kam mir schon gut vor, dass ich da Austern gesammelt habe im Limfjord, aber das ist nicht schwer. Die liegt da ja überall rum.
Ja.
Aber trotzdem, auch das ist ein schönes Erlebnis. Ich glaube sowieso, wenn man sich sein Essen selber sammelt, dann ist das schon mal eine ganz andere Geschichte.
Und das macht es einfach mehr Spaß. Also das ist so, wenn du dann einen Fisch gefangen hast oder du wirklich lange auf der Jagd warst und du zerlegst endlich das Tier und kochst damit nachher, du fühlst dich anders, du fühlst dich besser. Ich finde, ich sag nicht, dass jeder rausgehen muss und Tiere töten. Bin ich überhaupt kein Fan von. Ne? So. Aber du musst fähig sein, in meinen Augen, das machen zu können.
Ja.
Weil erst dann hast du das. Ich finde es ganz wichtig, dass wir wieder Respekt vor den Tier, vor die Fische, vor den Bauern, das Gemüse, diesen Respekt wieder für das, was wir auf den Tisch kriegen.
Ja,
und dankbar dafür sein. Dass es geht. Und wenn du das kannst, dann finde ich, kannst du auch zum Supermarkt gehen und dir da dein Steak rausgreifen. Wenn du den anderen Weg kennst. Aber die meisten kennen den leider nicht.
Ja gut, aber die meisten sagen, ich habe keine Zeit dazu oder es ist auch zu aufwendig. Ich kann auch gar nicht kochen. Aber wir können ja einfach mal den Rat geben, fang doch einfach mal an mit ein paar Kräutern.
Ja.
Kräuter euch selber zu ziehen, vielleicht mal vom Samen zu ziehen und dann seht ihr die kommen oder pflanzt einfach nur mal eine Zwiebel ein irgendwo, auch in den Topf. Oder auch eine Kartoffel in den Topf schmeißen und guck mal, was passiert.
Und das ist ja auch das, was eigentlich was so
ich meine,
für mich total interessant ist.
Ich weiß,
genau. Ich war eine Zeit lang für Coca-Cola unterwegs. Wir haben so große Festivals, haben die gemacht. Und da habe ich so Meet the Chef-Classes gab es dann. Mhm. So. Und mein Thema war immer, in jeder Stadt, die wir waren, den Leuten zu zeigen, ich habe mit denen gekocht, wenn ich vom Hotel zum Festivalgelände gegangen bin morgens. Mit den Sachen habe ich nachher gekocht, gesammelt. Und das ist ja, weil es
gibt. Was am Wegesrand wuchs.
Ob es von Brennnesseln waren,
Löwenzahn,
Spitzwegerich, Breitwegerich, da gibt es ja so viele
Sachen. Kennst du die alle? Kannst du das alles erkennen?
Ja, mittlerweile schon. Also ich habe es auch gelernt, ne? Von Leuten, mit denen wir unterwegs waren, die mir das gezeigt haben. Oder früher auch meine Oma mir auch viele Sachen gezeigt, muss man wirklich sagen. Aber diese Sachen mal wieder zu benutzen. Brennnessel ist so gesund, ja. Das kurz anbraten in der Pfanne und so, damit es nicht mehr stechelt ist und auf ein geiles Stück Brot packen und so. Es schmeckt so lecker. Oder wenn ich Ceviche mache, quasi ein südperuanisches oder südamerikanisches Gericht, was eigentlich durch Säure den Fisch, die Eiweiße zersetzt, dass es quasi wie gegart wird. Die machen das viel mit Koriander. Ich benutze Brennnesseln. Für meine
du benutzt Gericht. Brennnessel?
Genau.
Das muss ich mal ausprobieren.
Frischen Brennnessel, Beeren rein. So. Also
du nimmst dann auch keine Zitrone als Säure?
Doch, so das auch.
Das
oder
schon?
Wenn wir viel gesammelt haben, Sanddorn geht auch, mhm. aber musst halt richtig viel sammeln, wenn du das findest an der Küste. So. Aber versuch natürlich schon, die Umgebung, die wir ja. haben, mit zu integrieren. Und da gibt es so viele tolle Sachen da draußen, was wir sammeln. Zum Beispiel bei Breitwegerich, da gibt es ja oben der so ganz viele, so wie so einen kleinen Busch, ein Körner. So ein langes Stängel, die hochkommen, mhm. das ist ein kleiner Busch mit so ganz Körner. Diese kleinen Körner, die da sitzen, wenn du die abnimmst und die nur kurz in Butter anbrätst, schmeckst wie Champignons. Wie gebratenes Champignons. Und es ist Superfood. Wir bezahlen einen Haufen Kohle dafür im Supermarkt, ja, um sowas zu essen zu bekommen. Und es ist hier direkt am Wegesrand. Jeden Tag kannst du es sammeln. So. Es gibt so tolle Sachen und darüber sollte man sich wieder Gedanken machen.
Darüber müsste man sich echt viel, viel mehr Gedanken machen. Ich finde ja auch, dass man auch die Städte auch ganz anders nutzen kann, sollte noch,
ja.
um eben Kräuter, Gemüse und solche Produkte anzubauen. Wir haben so viele Brachflächen, Grünflächen, da könnte man viel, viel mehr draus machen.
Ja.
Gibt ja auch so Projekte in einigen Ländern, aber es ist natürlich immer sehr, sehr viel Aufwand, ne? Dann glauben die Leute wahrscheinlich auch, dass es gestohlen wird, wenn du irgendwas, so ein kleines Feld da anbauen würdest. Aber vielleicht sind die Menschen doch auch besser, als wir denken manchmal.
Ja. Aber da gibt es auch tolle Projekte, auch mittlerweile auch hier in Hamburg. Da geht es wirklich darum, dass die ganzen alten Bäume und Bäume, die den Obst pflückt, was halt nicht mehr so also benutzt wird und so weiter. Und das dann auch mit Menschen, die nicht so im Leben integriert sind wie jeder andere. Und daraus machen die dann Saft. Und das finde ich, solche Projekte finde ich toll. Sowas würde ich auch gerne mehr unterstützen.
Ja,
ich
man müsste da viel, viel mehr sich wahrscheinlich auch nochmal mit beschäftigen, was es so alles gibt. Ja. Was war denn für dich so das Verrückteste, was du mal zubereiten musstest auf einer deiner Touren?
Ich glaube, das Verrückteste, was ich gegessen habe, war Skorpion.
Skorpion.
Ja, und das Ekligste, was ich gegessen habe, war Wasserschlange.
Okay.
Ja,
also das Skorpion wahrscheinlich nicht roh, wollte ich gerade sagen,
nee, die sondern wird frittiert.
Ja.
Genau, aber das war irgendwie, wo ich dachte so
ganz, ist aber auch so ein bisschen schon, ne? So ja, ist eigentlich giftig und du isst ihn jetzt,
ja, okay. Das war ganz schräg und Wasserschlange, das war so, wo ich gedacht habe, ah, klar, das kann ja nicht so schlimm sein, aber das war sowas, wo ich dachte, boah, das muss ich halt nicht noch mal essen.
Was ich nicht essen würde zum Beispiel, wären lebende Tiere. Also, sagen wir mal, ganz die sich noch bewegen.
Ja, nee, ja, das willst du auch
sowas
eigentlich.
Sowas wie so Fische oder sowas gibt es ja auch. Nicht?
Ja.
Also, das gibt es in Asien, glaube ich, viel, ne? Dass man da nochmal so kleine Experimente macht.
Experimente, ja.
Asien, bist du auch unterwegs eigentlich? Wo wir das Stichwort gerade haben?
Werden wir jetzt? Also, es geht jetzt nach Japan.
Okay.
Und wir kochen jetzt für die Japaner und zeigen dem auch ganz viele Köche vor Ort skandinavische Küche. Dieses Pickeln, anderweitig und das Barbecue, was wir machen. Wir machen ein Setup da südlich von Nagoya, richtig im Wald und werden da 4 Wochen lang jeden Tag für bis zu 150 Personen kochen. Das wird ein Erlebnis.
Das ist cool.
Also ich war noch nie da. Also von daher ist es auch alleine, das da hinzukommen und ein bisschen hinter den Kulissen und so zu gucken. Da freue ich mich richtig drauf.
Ist natürlich auch interessant, weil die japanische Küche ist ja nun auch echt eine Hochkultur. Ne?
Ja.
Und so ein bisschen Respekt hätte ich da. So, wenn ich so, wie die mit Fisch umgehen, wie die mit den Zutaten umgehen. Das wird ja unfassbar zelebriert. Nicht?
Ja.
Da wird jedes Produkt, ja jedes Stück gehuldigt.
Ja, die haben auf jeden Fall viel mehr Respekt vor dem, was auf den Tisch kommt und Ehrfurcht davor, finde ich schon. Und da freue ich mich wirklich drauf, da Zeit zu verbringen, die Menschen kennenzulernen und auch deren Produkten. Das ist ja das, was ich so spannend finde. Egal, wo man hinkommt auf der Welt, ob es jetzt, wo wir jetzt waren, Kap Verden, wo waren in Tunesien, Türkei, überall waren wir diesen Sommer kochen. Und da zu sehen, was haben die an Produkten, auch deren Köchen vor Ort selber mal die Augen zu öffnen. Was gibt es drumherum?
Ne? Kann man da nicht mitreisen? Könnt ihr da nicht so eine Reisegruppe bauen, die da mitkommt?
Ja, ich brauche so einen Gin-Tonic-Master abends. Weißt du, der immer sagt, ah, Sonnenuntergang, ah, okay. Hallo Herr Beusen, hier ist Ihr Drink.
Ja, obwohl, da gibt es ja auch einige, die machen das schon, die erfinden den Sonnenuntergang schon früher. Die Engländer haben gerne schon mal ab 12 Uhr
Gin-Tonic. Genau.
Ne? Da ist, glaube ich, erlaubt.
Ja, weil in Australien schon dunkel ist.
Stimmt.
Ja, deswegen können die
Commonwealth
können die schon da drüber 12 mittags trinken. Ah,
schön. Sag mal, was wir noch gar nicht gestreift haben, ist, wie bist du denn eigentlich zum Kochen gekommen?
Ja, ich wollte eigentlich nie Koch werden. Das war nie mein Traum eigentlich. Ich wollte Schauspieler werden. Und ich wollte eigentlich Fernsehen machen.
Okay.
der Weg dahin war leider über die Köche und ins Fernsehen zu kommen.
Ja, ja, aber ich meine, du hast, wie du das manifestiert hast, du hättest es wahrscheinlich konkreter machen müssen. Nicht nur, ich will ins Fernsehen, sondern
genau,
wie.
Ich hätte genau. aber bin eigentlich über, ich war ja 13 Jahre lang auf Sylt in der Gastronomie und bin immer wieder in die Küche gelandet. Hatte immer sehr, sehr große Lust darauf und ich habe als Kind unfassbar viel mit meiner Oma und meiner Mutter gekocht. Immer in der Küche, ich fand das total interessant und als in der Zeit um 99 und 2000, 99 war ich dänischer Meister in Surfen, in Longboarden, bin dann zu Meisterschaften gefahren und bin dann angefangen, um die Welt zu reisen mit meinem Surfboard und wenn die anderen dann quasi abends irgendwo essen gegangen ist, dann stand ich meistens in der Küche und geguckt, wie die kochen. Ah. Weil ich fand mich so interessiert. Oder wir sind 3 Monate die Baja California runtergefahren und wir haben dann jeden Abend auf offenes Feuer gekocht, damals schon. Also das war immer so, die Leidenschaft war immer da.
Ich würde mir so gern mal deine Bilder-Library angucken, was du alles an schönen Fotos hast, von den Orten, wo du warst. aber sag mal, Longboarden, bist du denn aber deshalb auf Sylt gelandet?
Ich war vorher in Düsseldorf und habe eine Ausbildung als Cocktailmixer damals. Es hieß ja, heute heißt es ja anders, aber damals dieses Cocktailmixer. Ja, das habe ich in Düsseldorf angefangen, im damaligen Interconti. Heute ist es SAS, das Hotel, in der Cuirassier Lounge. Und habe da 2 Jahre gearbeitet. Und nach 2 Jahren habe ich gedacht, nee, das ist auch nichts mehr für mich. Und bin dann per Zufall, habe ich Urlaub auf Sylt gemacht und bin dann da in der Bar gelandet.
Okay.
Habe ich gesagt, von da hochgesprungen und dann bin ich quasi, dann landete ich in Sansibar, dann war ich in Samoa, war 9 Jahre bei Rainer in der Osteria auf dem Campingplatz.
Da warst du auch,
ja, guck mal. Genau.
Da sehen wir uns bestimmt ein paar Mal.
Ich glaube, die meisten Menschen haben mich bestimmt schon gesehen.
Rainer Osteria auf dem Campingplatz. Klingt schräg, aber ist echter Hotspot.
Ja, das ist echter Hotspot. Das war auch wirklich coole Jahre mit den ganzen Jungs da. Und immer wieder in die Küche gelandet und immer wieder gerne gekocht und irgendwann habe ich gesagt, ich will mein eigenes Restaurant haben. Dann bin ich ganz raus aus der Gastronomie und war zwischendurch ja Fotograf, habe für Olympus mitgearbeitet, habe dann SG Flensburg-Handewitt, der Handballverein, 1 Jahr lang als Hausfotograf gearbeitet.
Leute, und ich meine, das geht doch gar nicht hinein, das passt ja alles gar nicht in einen Podcast
rein. Die erzählt sie ganz schnell, habe die dann quasi betreut 1 Jahr und dann landete ich in Hamburg beim Freund und die haben quasi die Messe Hamburg betreut, die ganzen Hängepunkte. Und von da aus bin ich dann quasi um die Welt gereist mit denen ein paar Jahre lang und habe dann als Rigger quasi Aufbau für Bühnen und so und Messe, Audi, ob es jetzt Peking, Tokio, wo waren wir, Detroit, Las Vegas und habe dann die großen Messestände, die ganzen Hängepunkte, das alles verwaltet und aufgebaut.
Was heißt und Hängepunkte?
Hängepunkte, das heißt quasi, es ist oft, wenn du in eine Halle reinkommst, dann gibt es da der Träger oder der Punkt, wo dann ein Motor quasi in eine Kette reingehangen wird, wo unten dann das ganze Licht oder das Gerüst reingehangen wird. Und dann wird es nachher in die Decke reingefahren, das, was du dann oben siehst. Wir sind quasi die Erste, die die Punkte bearbeitet haben, um da die Motoren reinzuhängen. Das habe ich dann viele Jahre auch gemacht oder ein paar Jahre gemacht. Und hatte immer noch diesen Drang, ich möchte mein eigenes Restaurant. Und dann ergab sich das per Zufall, dass ich in Hamburg einen Laden kriegen konnte. Und es war auch wieder so eine abgefahrene Geschichte, weil ich habe mich einfach beworben. Ich sage, ja, würde ich nehmen bei dem Vermieter. Und er sagt, ja, hast du ein Konzept und so? Ich sage, nö, ich mache da irgendwas so mit Sushi und Burger. Ne? Das war so meine Idee. Und hörte 4 Monate lang nichts. Mhm. Und dann rief er mich morgens an und sagt, pass auf, die Leute, die den Laden jetzt haben sollen, die gehen mir richtig auf den Sack. Wenn du bis heute um 16 Uhr unterschreibst, zu den Bedingungen, hat er mir die Bedingungen vorgelesen, wenn du bis heute um 16 Uhr unterschreibst, kriegst du den Laden.
Nein.
Und dann bin ich hin, ich hatte keine Kohle, hatte nichts, bin hin, habe unterschrieben und er hat gesagt, so, okay, was mache ich da jetzt rein? Und dann habe ich das Steak und Lobster rausgemacht.
Kinder, man kann das nachmachen, was der Herr Beusen hier macht, aber man muss es nicht. Man kann auch mit einem Plan rangehen oder sich ganz, ganz toll immer was wünschen. Aber es geht ja gut.
Und da war ich gezwungen zu kochen und stand dann jeden Tag in meiner Küche und habe angefangen, so zu kochen, wie ich kochen
will. Und da standst du in der Küche?
Genau.
Hast dann auch eine Kochjacke gehabt?
Genau, und die kam ja später. Ich hatte einfach ein T-Shirt gestanden und gekocht. Und,
Flipflops.
Genau, und dann durch die ganzen TV-Sendungen und Shows und so weiter, muss man wirklich sagen, also bin echt viel rumgekommen. So ein bisschen wie heißen diese Tischler, die von Ort zu Ort reisen.
Ja, ja, ja.
Diese Wandersmänner.
Zimmerleute,
ja. Genau. So ein bisschen so musste
man.
Das war meine Ausbildung. Mhm. Ich bin wirklich von Haus zu Haus gewandert und habe mit ganz, ganz vielen Köchen gearbeitet, die mir auch Einblicke gegeben in das, was die können. Und versuche von jedem das, was ich am geilsten gefunden habe, mitzunehmen und in meine Kochart zu integrieren. Mhm. Und so war es halt mit ganz vielen Sterneköche weltweit und viele tolle Köche hier in Hamburg. Und weil es auch so tolle Menschen, die auch einen dieses Schenken so, komm, ich zeig dir mal was. Also die sich nicht irgendwie auf einer anderen Ebene hochstellen und sagen, ey, ich bin da hier der Oberkoch, ja, was willst du denn von mir? Mhm. Aber klar, ich bin nicht der geile Handwerker, mhm, der das von Pika aus gelernt hat, der erzählt. Und deswegen glaube ich, es ist egal, was du machst. Wenn du Bock drauf hast und du Liebe zum Detail hast und du wirklich es willst, dann kannst du das auch werden. Da musst du nicht die große Ausbildung. Also ich kenne wenig Leute in meinem Freundeskreis, die heute das machen, was die wirklich gelernt haben.
Ich auch nicht. Und man kann eben ganz, ganz viel. Man muss sich auch nur trauen. Und so wie du sagst, ne, kein Plan B. Ich mache das jetzt einfach. Und man muss Selbstvertrauen haben und man nennt es Gottvertrauen oder wie auch immer, ja, dann funktioniert das auch. Manchmal denkt man auch, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Wie geht denn das weiter?
Ja.
Aber plötzlich, nächste Ecke, da kommt das Licht wieder. Ja. Oder was auch immer.
Ja, aber oder? Das ist halt so ein Ding, was ich halt auch viel gemerkt habe, auch in den ganzen TV-Shows. Also ich wurde teilweise, durfte ich nicht wiederkommen und so, weil sich andere Köche über mich beschwert haben, ich wäre ja kein richtiger Koch.
Oh ja?
Ja. Weil die gesagt hat, ey, was will er denn?
Ja.
Er ist doch kein richtiger Koch, hat da keine Kochausbildung. Ich glaube, das braucht man nicht. Also ich würde gerne persönlich mal gegen Tim antreten im Kitchen Impossible.
Ja.
Auch selbst wenn ich kein Sternekoch bin, aber ich würde gerne mal die Herausforderung annehmen. Also von daher, ich glaube, das ist totaler Quatsch, nur weil du das, wenn du das nicht gelernt hast, dass du das nicht werden kannst. Also, und mittlerweile, ich meine, es gibt ja auch Masterclasses, ne? Online. Da kann man auch ganz viel lernen. Kann ich nur jeder einen Tipp geben. Da kann man sehr, sehr viel lernen.
Ja, also ich will jetzt auch gar nicht gegen Ausbildung sprechen. Ich will schon für Ausbildung sprechen. Genau. Wenn du als junger Mensch nicht weißt, wo du hin sollst oder vielleicht noch deinen Platz nicht gefunden hast, dann ist eine Ausbildung schon eine ganz gute Orientierungshilfe und auch so eine Hilfe, mal in das Ganze, in solche Abläufe reinzukommen. Und viele brauchen dann natürlich auch diese Strukturierte in der Küche. Wie geht denn das eigentlich ab? Einige sagen, ja, ist viel zu hart noch in der Küche. Ich glaube, das hat sich geändert. Ja. Aber auch ich weiß das nicht. Aber so eine Ausbildung ist ja
auch eine super Sache.
Nicht schlecht.
Das wollte ich gar nicht schlecht reden, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, man muss keine Angst davor haben, solche Herausforderungen im Leben anzunehmen.
In ein neues Feld zu treten.
Genau, wenn man da wirklich Bock drauf hat.
Also ich denke ja auch immer noch mal drüber nach, ein Restaurant zu eröffnen. Ja? Also meine Frau hält mich immer davon ab und sagt, willst du das wirklich? Sie hat mir mal eins für einen Tag geschenkt. Und da musste ich 50 Gäste bekochen.
Okay.
Danach war ich
bedient.
Total bedient.
Ah, sehr so, gut.
Willst du immer noch, fragte sie danach. Gibt es denn bei dir noch mal was?
Und ich würde gerne mal eine Zeit lang in L.A. leben und deswegen da mal ein cooles Restaurant mal zu machen und da Fuß zu fassen und mich da zu beweisen. Das wäre eine Herausforderung, auf die hätte ich auch Bock.
Ich bin sicher, dass das passieren wird. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Aber was willst du dann da kochen? Was wäre denn da dein Konzept? Oder gehst du da auch ohne Konzept?
Nee, diesmal würde ich wirklich...
Mittlerweile hat sich das ja rausgeprägt bei dir.
Ja, genau. Also ich würde schon das, was wir jetzt machen. Also ich glaube, weil das ist ja... Wir sind in Sardinien ja in ein Luxusresort. Also da ist ja nur Who's Who, Fußballer, Schauspieler. Es ist wirklich, das heißt Forte Village. Ist ein sehr bekannter mit Stars von überall her. Und die standen Schlange. Die haben sich um die Tische gekloppt bei uns im Sommer. Wir haben draußen eine Outdoor-Barbecue-Station aufgebaut und du sitzt wirklich auf dem Terrassen. Eine Seite hast du Meer, die andere Seite siehst du uns wirklich alles auf offenem Feuer für die Gäste kochen. Und ich glaube, das Erlebnis im High-End-Bereich, wie wir das machen, das ist genau das, was in L.A. auch super ankommen würde. Wir merken, dass es überall halt ankommt, weil es einfach Erlebnisgastronomie ist. Die Leute wollen nicht mehr einfach nur das Essen hingestellt haben und dann essen wir. Klar, wenn du auf einem romantischen Date ist mit deiner Liebsten, dann ist was anderes, aber sonst willst du doch nach Hause gehen
und erzählen. Dann willst du deine eigene Feuerstelle haben.
Genau, am liebsten. Willst du was Geiles erzählen?
Was brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, ich will bei mir, ich habe aber jetzt nicht einen Wald, ich will aber hier draußen kochen irgendwie, bei mir auf dem Grundstück, auf der Terrasse. Was würdest du denn da empfehlen, wenn ich jetzt keinen Grill benutze, was ich mir da hinstelle?
Naja, also da gibt's ja, wenn du jetzt einen Garten hast oder so, kannst du, was halt echt super funktioniert ist, ein Stück richtigen Baumstamm, die du einsiegst auf die Hälfte, ein Kreuz rein, dann die Spänen da reinsetzt, das Ding anzündest. Ja. Dann brennt es hoch, du hast immer noch genügend Platz oben drauf, um was draufzustellen. Und darauf kannst du kochen.
Und das mache ich dann am besten in so einem Feuerkorb oder sowas?
Du kannst ja einfach, entweder du grabst hier ein Loch draußen im Garten, wo du es reinstellst, oder auf deine Wiese oder im Sand, Sandkiste von deinen Kindern.
Ja, die werden sich bedanken.
Die werden sich bedanken. Deine Frau auf jeden Fall. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wir arbeiten viel auf Feuerring und Ofür, also quasi das ist wie so ein, da ist eine offene Feuerstelle in der Mitte und draußen rum ist wie so ein Teppanyaki-Ring, also ein Ring, der heiß wird und dann grillst du auf den Ring. Aber du hast immer noch das Feuer, was in der Mitte hochkommt und du kriegst immer noch den Geschmack vom Feuer mit rein und das sieht mega aus, was du da kochst. Den koche ich, also die Dinger benutze ich auch sehr viel.
Und glaubst du, dass das so ein richtig großer Trend wird? So dieses Back to Nature?
Reisen, die Leute fahren weniger weg, die nehmen ihren Caravan und reisen durch Skandinavien, das ist geboomt in den letzten Jahren. Die Leute wollen mehr raus, die Leute wollen wirklich mehr zurück zu Nature. Barbecue-Grill, ich meine, alleine in Deutschland, Schweiz, Österreich ist das ein Milliardenunternehmen. Mm. Das unterschätzen alle.
Ja, ja.
Also jeder hat ja fast einen Grill zu Hause.
Ja, und
jeder
das ganze Zubehör auch.
Ja.
Ne?
Ja. Das ist ein Riesenunternehmen, was das angeht. Also das, und das merkst du, das wächst und wächst. Also ich gebe auch Barbecue-Classes an verschiedenen Stellen in Deutschland. Und da merkt man auch, die Zuspruch ist da. Die Leute wollen deshalb lernen, wie kann ich ein paar Sachen machen? Wie kann ich easy kochen? Und das ist ja das, was am wichtigsten ist für mich, wenn ich koche. Easy. Es muss leicht sein. Ich will gar nicht 27 Zutaten haben und die ganzen Shishi. Wenn das Steak fertig ist, dann ist das der Star auf meinen Teller. Ja? Und da will ich auch gerne mehr in diese easy cooking, schnell, weil ich glaube, nicht jeder im Alltag hat Bock, da jetzt eine Stunde oder zwei in der Küche zu stehen.
Aber das Feuer anmachen dauert ja auch schon ein Weilchen.
Na, wenn du das gut kannst.
Das läuft ja immer, wie früher. Ne? Genau. Das Feuer muss ja immer anbleiben.
Das ist eigentlich ganz easy. Weißt du, alle benutzen da diese mit Sprit und hast du nicht gesehen. Du brauchst eigentlich zwei Sachen, um gutes, schnelles Feuer zu machen, was easy ist, ohne dass du halt, du brauchst Küchenrolle und du brauchst Rapsöl zum Beispiel.
Okay.
Dann machst du wie Oma früher. Dann drehst du die Küchenrolle zusammen in einen langen Schlauch, stopfst in deine Rapsölflasche rein. Beim Rausziehen drückt er quasi wieder das halbe Öl rein. Das ist, und da, wo deine Finger das gehalten hat, ist es ja noch trocken. Mhm. Dann legst du das ins Feuer rein, zündest es da an und dann ist es wie eine Kerze quasi. Es brennt ganz langsam, aber
ich habe keine Stichflamme.
Genau, aber es brennt langsam mit höherer Hitze.
Ja.
Und zündet das von alleine, du brauchst gar nicht mehr pusten und wiften und so. Lässt es einfach mal kurz 5-6 Minuten alleine stehen und das hast du
ganz. Das war
mal
der Megatipp hier noch einmal zum Schluss.
Ganz easy.
Ja, mein Lieber, bleibt mir nur noch die Frage zu stellen, deine ganzen Aktivitäten, wie folgen wir dir am besten?
Instagram,
ja.
Brian, also Brian und dann _ Boysen, Bojsen, da findet ihr mich, da seht ihr alles, was ich mache oder unter Wild Scandinavian Cooking. Auf YouTube. Ja. Und sonst findet ihr mich, viele sind auch im Europapark.
Ja.
Da bin ich auch sehr viel unterwegs, okay. Im skandinavischen Hotel. Da findet ihr auch ganz viel von mir und öfters koche ich da auch. Also von daher bin ich freuen, die Leute zu sehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Ganz tolles Gespräch.
Ja, sehr viel Spaß.
Ich wünsche dir toi, toi, toi. Und wir nehmen auch eines mit: Man muss nur fest dran glauben.
Auf jeden Fall.
So, jetzt gehen wir Austern essen, ne?
Ja, das machen wir. Ja.
Sehr toll. Öffnest du oder so lassen wir die Jungs öffnen?
Das können wir beides machen. Wir gucken mal, wie schnell die das machen, sonst zeige ich dem das.
Wie es geht.
Gerne.
Tschüss.
Genau.
Tschüss. 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 So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.